Michael Heinisch-Kirch, wir reden heute über Redefreiheit. Was bedeutet das eigentlich ganz persönlich für Sie?
Na, das ist schon was, was in der DDR, wo ich ja hergekommen bin und aufgewachsen ist, eher schwer war. Reden war immer verbunden ja mit, muss man sich genau überlegen, für wen man redet und was sind die jeweiligen Konsequenzen.
Ja? War das das, was Sie vermisst haben?
Ja, ja, doch, durchaus, obwohl ich ja in dem System groß geworden bin. Deswegen ist es ja gar nichts Fremdes oder so, nicht immer frei reden zu können. Aber ohne Reden würde ich tatsächlich sagen, gibt es keine Freiheit. Weil die Freiheit ist ja nur das, was man letztlich auch erstmal ja vordenken kann. Und wenn man etwas vordenkt, dann muss man es auch aussprechen. Das ist ja nicht anders als früher in der Bibel, da war das auch schon so. Unser lieber Gott hat, so geht ja die Bibel los. Am Anfang war das Wort. Und nicht irgendwas anderes, ne? Und deswegen ist es mit der Rede, das ist schon, die Rede folgt die Tat und die Haltung.
Der Fall der Mauer und das Ende der DDR sind jetzt 35 Jahre her und manches verklärt sich ja auch so ein bisschen im Rückblick und die Narrative ändern sich. Dennoch sind die Rede- und Meinungsfreiheit 1989 auf der Straße erkämpft oder erstritten worden?
Ich glaube schon. Ich gehörte ja zu denen, die das einfach vorgemacht haben. Wir haben ja uns viel getroffen in den letzten Jahren der DDR schon in Friedensgruppen oder ich auch im Freundeskreis der Wehrdienst-Totalverweigerer, zu denen ich gehörte und verschiedene andere Umweltgruppen und so. Und das blieb lange in kirchlichen Räumen, damit auch irgendwie in geschützten Räumen. Und Kirche hat doch den Schutzraum ja gegeben. Nicht alle Kirchen, aber ein paar denn doch. Ne? Und dann irgendwann 89, 88 war es eigentlich dann beginnend mit einer ersten Demonstration außerhalb von kirchlichen Räumen und dann 89 ja dann laufen einfach zu sagen, nö, Kirche ist uns zu eng. Wir haben was zu sagen und das gehört auf die Straße. Wir leben ja hier auch. Hier lebt ja nicht nur die Stasi und alle anderen, sondern wir auch. Und deswegen gehen wir jetzt auf die Straße und sagen es einfach allen. Und das lassen wir uns ab jetzt auch einfach nicht mehr verbieten, weil wir einfach mündige Bürger sind. Das haben wir damals so gesagt. Und dann sind wir auf die Straße gegangen, haben entsprechend aufs Maul gekriegt, wie wir es auch kalkuliert hatten. Wir sind immerzu in irgendwelche Gefängnisse eingefahren und haben einfach weitergemacht.
Aber worum ging es Ihnen dann da wirklich ganz konkret bei dem auf die Straße gehen? Weil es kippte ja dann irgendwann und dann haben die Leute für Reisefreiheit und Westgeld demonstriert. Die erste Demonstration, wenn ich das richtig erinnere, war 1988, wo Sie auf die Straße gegangen sind.
Ja, ja, die Kirchenzeitungsdemo, als der Kirche verboten wurde, Gebete abzudrucken, wo wir gesagt haben, nee, jetzt geht es zu weit und das müssen wir auch öffentlich auf die Straße bringen.
Also ging es im Prinzip ja auch schon um Einschränkung von Freiheit,
ja,
von
Meinungsfreiheit. Ja, genau, ne? Das war die Reaktion auf die Einschränkung von Freiheit. Darum ging es uns, mir und vielen meiner Freunde, so viel waren wir ja gar nicht, ein paar Dutzend, ging es nicht darum, die DDR abzuschaffen oder irgendwie sowas, sondern darum, auf der Straße eigentlich Mitstreiter zu finden, dafür zu sagen, wie wollen wir denn zusammen leben? Wie wollen wir zusammen leben? Darüber müssen wir ins Gespräch kommen, alle, die mitmachen wollen. Und wir lassen uns das nicht verbieten und von anderen vorschreiben, wie wir zusammenleben wollen. Deswegen sind wir auf die Straße gegangen, als dass das dann irgendwann, ich würde sagen, gekapert wurde von irgendwelchen Leuten, die die D-Mark haben wollten oder was auch immer. Das ist ein Effekt, über den ich sehr erstaunt war, mit dem ich auch gar nicht gerechnet habe.
Jetzt wird ja im Nachhinein immer der Eindruck erweckt, es waren so viele, die das eigentlich alles wollten, die für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen sind. Aber eigentlich waren es ja gar nicht so viele am Ende. Die große Masse war ja zufrieden mit dem. Was für ein Gefühl ist das jetzt auch so im Nachhinein, dass wirklich eine kleine Gruppe, die sich für Freiheitsrechte einsetzt, so viel bewirken kann?
Na, ein Blick in die Geschichte zeigt ja, dass das eigentlich überall so ist. Es gibt immer Protagonisten bei gesellschaftlichen Veränderungen. Die große Masse geht auf die Straße und bewirkt etwas, ist immer erst, nachdem Protagonisten unterwegs gewesen sind. Das zeigt die Geschichte an vielen anderen Orten und Stellen ja immer wieder. Und genau das wusste ich damals nicht, aber ist ja hier auch passiert. Ich erinnere mich, im Oktober 89, ja noch vor dem Mauerfall, da wurde ja Erich Honecker kaltgestellt und dann übernahm ja Egon Krenz die Macht. Und in der DDR war ja der Versuch der Rettung der Administration der DDR. Und da gab es auch eine Demonstration, die hatte ich auch mit angezettelt gegen Egon Krenz. Und da war es so kippelig, wo ich auch dachte, na, jetzt werden wir wohl wieder eingesperrt werden oder sowas. Und da waren wir auf einmal doch sehr viel mehr Leute, als ich dachte, ich habe gedacht, wir treffen uns wieder mit den üblichen 3 Dutzend, ne, die wir uns alle untereinander kennen und auch unsere ganzen Wunden und Narben bereits kennen, die wir davon getragen hatten. Und da waren es weit mehr. Da trafen sich, ich würde sagen, ein paar 100 auf einmal am Alexanderplatz und liefen los gegen die Machtübernahme von Krenz. Und das war das einzige Mal in der gesamten Geschichte, die ich da erlebt habe, dass wir da die Straßen lang gelaufen sind und wirklich laut gerufen haben, kommen Sie herunter, reiht euch ein, hier könnt ihr mitlaufen. Und die Leute kamen richtig runter und haben sich hinter diese Demonstration gestellt. Das war der einzige Moment. Wenige Wochen später kippte das schon Richtung, wir wollen die D-Mark und so.
Woher haben Sie denn die Kraft dafür genommen, das alles so zu machen und so durchzuziehen? Ich meine, Sie waren ja auch ein vergleichsweise junger Mensch vor 30 Jahren.
Na, vielleicht ja auch deswegen. Aber wissen Sie, ich war Mitte 20 und in dem Alter würde ich rückschauend sagen, so zwischen 20 und 30, 28, haben junge Menschen ziemlich oft das Gefühl, ich kann sowieso die ganze Welt verändern, die Bäume mit der Hand ausreißen und es wird mir sowieso nichts geschehen, weil auch das Risikoempfinden ist, verändert sich ja auch mit den Erfahrungen.
Haben Sie sich selber als mutig empfunden? Ich meine, Sie waren ja auch im Knast und alles.
Naja, ich würde sagen, mutig, ja, das war gar nicht meine Kategorie. Ich werde oft gefragt, hatte ich denn Angst? Und ja, natürlich hatte ich Angst, weil wer geht schon gerne und weiß, jetzt werde ich gleich Prügel beziehen und ich werde gleich in irgendeinem Knast landen. Das zu wissen vorher und das dann trotzdem zu tun. Ich hatte Angst, natürlich. Und ich sage immer, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern das trotz der Angst aktiv zu werden.
Wir reden hier heute über Redefreiheit, die Freiheit zu reden, das zu sagen, was man gerne möchte. Wir sind ja beide Jahrgang 1964, beide in Pfarrhäusern groß geworden, Sie in Frankfurt oder ich in Leipzig. Und ich kann mich aus meiner Kindheit und Jugend erinnern, dass immer ganz klar war, dass das zu Hause gesprochen wird, das darfst du nicht nach draußen tragen, das gehört nicht in die Schule. Zu Hause wurde offen frei geredet, immer offenes Haus, da kamen alle, da wurde diskutiert. Wie war das bei Ihnen? Dieses Schizophrene auch immer so, mit dem man so groß wird.
Ja. Also in Frankfurt-Oder war es wahrscheinlich noch piefiger als in Leipzig, vermute ich. Aber es war schon auch so, wir hatten das offene Pfarrhaus und Menschen, die irgendwas zu sagen hatten, auch im gerade Bereich Umwelt oder gegen Militarismus, es war ja eine Garnisonsstadt Frankfurt-Oder wegen der polnischen Grenze, die trafen sich bei uns im Pfarrhaus. Meine Rolle als Kind war es ja dann, da die Räume aufzuschließen, weil meine Eltern sind immer da, wir waren 5 Kinder und einer ist immer da und dann muss man halt, wenn Leute klopfen und sagen, wir wollen uns als Kreis treffen, dann muss einer aufschließen. Das war meine Rolle, so wie die auch meiner älteren Geschwister. Und so war das für mich völlig selbstverständlich. Natürlich, das Pfarrhaus ist der Ort, wo man sich trifft, wo man, wenn man, egal was, die einen wollen Musik machen und die anderen wollen in Büchern lesen, die anderen wollen nur was diskutieren. Ich habe nicht alles verstanden, was da die Gruppen jemals gemacht haben. Aber es war völlig selbstverständlich, dass es dort stattfinden kann und dass es wie ein exterritorialer, demokratischer Raum ist, ein selbstorganisierter. So habe ich das evangelische Pfarrhaus in der DDR erlebt. Und das ist ja auch ein Bild. Ich denke, so eine Orte braucht es, auch in unserer Demokratie und in unserer Gesellschaft. Und so eine Orte will ich schaffen. Das ist der Grund, warum ich eine ganze diakonische Einrichtung gegründet habe mit heute über 650 Mitarbeitern.
Ist das Pfarrhaus auch der Ort gewesen, wo man Reden selber auch gelernt hat, also eben zu diskutieren und Diskussionen auch auszuhalten? Ich habe es in der jungen Gemeinde eher gehabt, dass wir da gestritten haben, dass ich da auch diskutieren lernen gelernt habe.
Das war bei mir auch in der jungen Gemeinde, aber die traf sich ja auch im Pfarrhaus. Ja, ja. Deswegen ist es bei mir identisch. Es ist jetzt quasi derselbe Ort. Aber wirklich zusammenhängend zu reden und auch tiefergehend zu reden und auch spontan öffentlich zu reden und so, das habe ich erst über die Jahre gelernt. Das konnte ich damals noch nicht. Ich bin ja noch auch aus der jungen Gemeinde dann später nach Berlin gewechselt, aus Frankfurt-Oder nach Berlin, mit dem Bild, ich muss auch benachteiligten Jugendlichen, die auf der Straße sind und den Punks und die ich da treffe und mit denen ich in der sozialdiakonischen Arbeit zusammenarbeite, den müsste ich aus der Bibel vorlesen. Das habe ich doch wirklich noch geglaubt. Zum Glück haben mir die Punks beigebracht, dass es anders geht.
Sie haben ja einen sehr bewegten Lebenslauf, im Prinzip auch nicht Abitur machen dürfen, eine Lehre gemacht, dann total verweigert und dann eben die Diakonenausbildung an der Stephanus-Stiftung, also dann in den Raum der Kirche, dann sich beruflich auch orientiert und dann eben ganz stark auf Sozialarbeit und sich um Punks gekümmert, aber auch um Skinheads und andere. Wie wichtig war da in dieser ganzen Zeit und wie wichtig ist in Ihrer Arbeit wirklich das Wort, das Miteinander sprechen, das sprechfähig sein?
Total wichtig. Ohne Rede passiert keine wirkliche Veränderung. Aber damit man zur Rede kommt, ist es durchaus sehr, sehr häufig sinnvoll, zunächst erstmal tätig zu werden. Also mit dem Skinhead, mit dem rechtsradikalen Skinhead ins Gespräch zu kommen, funktioniert nicht, wenn ich hingehe und sage, ich möchte mit dir gesellschaftliche Meinungen austauschen. Das läuft schnell auf Beleidigung und Diskriminierung heraus. Aber zu sagen, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, wir wollen doch alle, dass hier jetzt das Haus steht und deswegen müssen wir den Balken zusammentragen. Es ist sinnvoll, du fasst vorne an und ich fasse hinten an, sonst werden wir den Balken nicht hochkriegen. Das funktioniert und wenn er während der Balken getragen wird, beginnt auch Gespräch. Tun und Gespräch hängt sehr, sehr fest miteinander zusammen. Aber ohne Gespräch ist Tun auch nichts.
Wir haben ja heute oft so eine Situation, dass gar nicht mehr miteinander gesprochen wird mit Menschen, die eine andere Meinung als die eigene haben. Wie sehen Sie das? Sie sind ja dafür wahrscheinlich auch angefeindet worden, dass Sie mit beiden Seiten auch gesprochen haben, beide Seiten auch einbezogen haben. Getrennt, an getrennten Tagen, aber...
Na, später haben wir auch viel zusammen gemacht und ich habe auch dafür habe ich vors Maul gekriegt. Und aber das ist alles gehört alles zur Geschichte.
Sie versuchen, miteinander zu sprechen, setzen auf die Kraft des Wortes. Ja. Wie sehen Sie denn auf diese Diskussion, dass man sagt, mit denen rede ich nicht, die haben eine andere Meinung?
Das funktioniert überhaupt nicht. Natürlich müssen wir immer alle Brücken und Zugänge zu den anderen Menschen finden, damit es zu Verständigung nicht innerhalb der Milieus zu Verständigung kommt, sondern auch unter verschiedenen Milieus zu Verständigung kommt. Und deswegen sehe ich viele unserer gesellschaftlichen Entwicklungen extrem kritisch. Zum Beispiel, dass wir hier in unserer großen Stadt Berlin eine wesentliche Gentrifizierung haben, die ja letztlich den Wohnort entsprechend des Einkommens bestimmt. Ne, so dass in Stadtteilen immer nur dieselben sozialen Milieus untereinander bleiben und am Stadtrat dann auch nur dieselben sozialen Milieus verbleiben, die dann wiederum keinerlei Anregung kriegen, finde ich extrem gefährlich, was hier gerade läuft. Ich bin auch ganz erstaunt darüber, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es ja im elektronischen Bereich, also alles, was soziale Netzwerke und sowas betrifft, im elektronischen Bereich auf dem Handy ja eher verstärkt wird, dadurch, dass einem ja immer nur die Werbung angezeigt wird und auch nur die Nutzer angezeigt wird, entsprechend eines einmal geäußerten Interesses. Und dann verbleiben am Ende in einer Bubble immer nur die Leute, die dasselbe denken. Und es geschieht keinerlei Verständigung mehr untereinander. Da bin ich sehr, sehr erschrocken drüber. Und ich arbeite mit allem, was ich habe, dafür, dass es Räume gibt, wo sich Menschen begegnen können und einfach Dinge miteinander machen können. Anders wird es nicht gehen.
Gibt es Grenzen auch des Miteinanders reden, wo das Wort dann keine Kraft mehr hat?
Nö. Eigentlich nicht, nö. Es gibt durchaus, dass Gesprächsprozesse auch verlaufen ja in Wellen. Die können auch mal wieder, eine Welle kann auch mal zur Ruhe kommen, aber doch nur so lange, bis sie wieder losgeht. So vergleiche ich das ja immer. Und so kann es eben auch passieren, wie war das zum Beispiel mit meiner Arbeit mit den Skinheads, ne? Wo wir zusammen ein Haus saniert haben, 2 Jahre lang und wir haben uns alle vorgenommen, jetzt machen wir das zusammen und das soll auch alles sein und der bringt seine Fähigkeiten und wir diskutieren auch politisch und alle und. Und am Ende machen wir eine Abschlussfahrt und 2 von den 20, die wir da, mit denen wir das 2 Jahre lang unterwegs sind, erklären mir, sie haben sich jetzt alles angeguckt. Sie waren mit mir in der jüdischen Gemeinde und sie haben dieses und jenes gemacht und sich alles angehört. Und es ist einfach mit dem Adolf Hitler ist einfach besser. Und dann sage ich, ja, und ich sage, es war erfolgreich, weil sie konnten es jetzt entscheiden. Vorher kannten sie nur einen Weg, nämlich den rechtsradikalen Weg. Jetzt kennen sie viele und die haben einen Weg entschieden, über den ich traurig bin und den ich falsch finde. Aber sie haben ihn wenigstens entschieden. Und dann, wenn sie am Ende dann irgendwo hingehen und möglicherweise auch straffällig werden oder sowas, dann ist das auch kein Thema der Sozialarbeit mehr, denn es gibt auch zum Glück in unserer Demokratie auch strafrechtliche Konsequenzen und sowas. Das hat doch alles seine Richtigkeit. Und auch zu den Leuten würde ich sagen, dann ist es jetzt hier am Ende. Aber morgen können wir uns wieder auf den Weg machen, gar kein Ding.
Was treibt Sie an?
Na, das Wissen, dass die Welt gut sein kann.
Ich spreche mit Michael Heinisch-Kirch, Bürgerrechtler, Gründer diverser sozialdiakonischer Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien, Vorstandsvorsitzender der Sozdia-Stiftung, Bundesverdienstkreuzträger und Vorstandsvorsitzender der Robert-Havemann-Gesellschaft. Rede- und Meinungsfreiheit wurde von einem Teil der DDR-Bürger für sich erkämpft und gilt es heute wieder zu verteidigen oder sehe ich dazu schwarz?
Ja, wir müssen heute ausdifferenzieren, was denn gemeint ist. Was ist denn gemeint mit Redefreiheit zum Beispiel, wenn, was ja heute schnell passiert, auch in der Öffentlichkeit ist, Beleidigung von Politikern, Diskriminierung von Menschen mit Benachteiligung und so weiter, eben aus eigener Existenzangst oder was immer dahinter stehen mag. Aber es bleibt trotzdem so, muss man ausdifferenzieren. Diskriminierung ist ja keine Meinung, Beleidigung ist keine Meinung. Miteinander sprechen, auf Augenhöhe im Dialog, darum geht's. Und dann zu Meinungen auch kommen. Und ja, ich bleib dabei, ich will die Räume dafür schaffen, dass es möglich wird.
Ist das der Unterschied zwischen Meinungs- und Redefreiheit?
Ja, genau, das ist er. Also es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, man dürfe ja etwas nicht sagen oder so. Das ist einfach völliger Blödsinn und Quatsch. In unserer Gesellschaft kann man alles sagen. Da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass das so ist. Es ist aber diese Freiheit, die wir haben, die uns ja auch in unserer Demokratie zur Verfügung steht, auch für alle Demokratiefeinde, die dürfen auch alles sagen. Aber diesen Grad zu finden und dieses, dass ja das nicht die Freiheit auch gleichzeitig, die man da bekommt, etwas zu sagen, mit der Verantwortung zusammenhängt. Das ist schwer, aber das ist es eigentlich. Ne? Freiheit und Verantwortung sind immer ein Begriffspaar. Und wenn ich die Freiheit habe, eine Meinung frei zu äußern, habe ich auch gleichzeitig die Verantwortung dafür, dass der andere, dem gegenüber ich eine Meinung äußere, nicht zu Schaden kommt.
Ist das ein Thema für junge Menschen auch?
Diesen komplizierten Sachverhalt deutlich zu machen, ist auch ein Thema für junge Menschen. Ja.
Wie macht man das?
Üben. Bei uns beginnt das ja häufig schon in der Kindertagesstätte. Wir versuchen das ja, also wir in der Stiftung, die ich gegründet habe, wir betreiben ja auch über 1000 Kita-Plätze. Und da versuchen wir das schon, auch mit Kinderforen und was immer man machen kann, dass eben Kinder bereits erlernen, auch Meinungen zu äußern und auch darüber zu sprechen, was sie selber empfinden und dergleichen. Da geht das schon los. Ich bin erschrocken darüber, dass die Kinder, die dann in die staatlichen Schulen kommen, dass sehr häufig in dem Schulsystem nur wenig erleben, dass das daran angeknüpft wird. Da geht es eben häufig um Wissensvermittlung und weniger um Wertevermittlung. Das wird mir so zurückgemeldet. Ja, und dann stehen wir da und auch mit Jugendlichen, die ja in der Orientierung sind, wie wollen wir leben, muss es halt wieder neu erlernt werden. Aber kann man auch machen.
Ja, ich erlebe halt auch ganz oft Jugendliche, die das gar nicht mehr aushalten, dass jemand auch eine andere Meinung hat. Mhm. Also dass sie gar nicht gewohnt sind, auch miteinander zu diskutieren. Ich erinnere mich so an unsere Jugend, oder meine vielleicht Jugend. Da haben wir bei der Flasche Rotwein die Welt gerettet und haben uns die Körper eingeschlagen, haben diskutiert und dann war am Ende alles wieder gut. Und ich höre von vielen, dass das halten Menschen gar nicht mehr aus, eine andere Meinung.
Ja, das kommt hier zusammen. Es ist ja bequem, alle orientieren sich mit dem Handy und mit anderen digitalen Medien, was ich eine ganz wunderbare Erfindung finde, auch zur Erleichterung von Dingen und das Wissen einfach immer zu verfügbar ist. Das ist einfach eine tolle Sache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fördert sie das, dass man sich mit anderen gar nicht auseinandersetzen muss. Man kann es einfach das Handy einschalten und erlebst jahrelang, wenn du willst, immer nur etwas aus deinem eigenen Dunstkreis. Und das halte ich für einen wirklich gefährlichen Vorgang. Und deswegen, es bleibt nichts anderes, Leute einladen und miteinander ins Gespräch bringen.
Das gilt auch dann für die Leute, die eben jetzt, Sie hatten es ja schon mal angedeutet, eben sagen, ja, man darf doch heute auch nicht mehr alles sagen.
Ja, genau, für die gilt das auch, ja.
Natürlich. Aber wie kriegt man das den Leuten beigebracht? Weil das verfestigt sich ja so in den Hirnen, dann sitzt jeder nur noch in seiner eigenen Blase. Also ich halte das für immer schwieriger, auch die Menschen, eben unterschiedliche Menschen wieder zusammenzubringen. Das war vielleicht zu DDR-Zeiten einfacher, weil es gab nicht so vieles, wo man sich treffen konnte.
Ja, genau. Ja, aber auch heute ist ja egal, ob es beim Bäcker ist oder sonst da was. Ich sage mir dann immer, auch wenn es schwer ist, ich höre ihnen zu. Und das Zuhören, der ist ja häufig weniger Wissenstransfer als eher Emotion. Das Wahrnehmen des anderen führt ja dazu, dass diejenigen auch offen werden dafür, auch etwas zu hören oder wenigstens wahrzunehmen, dass es in ihrem Dunstkreis etwas anderes geben könnte in ihrer Umgebung. Für mich ist da ein ganz wesentlicher Leitspruch zu sagen, egal mit wem ich rede, es könnte ja auch sein, dass der recht hat.
Aber das muss man auch erstmal im Hirn hinkriegen. Und ich erlebe auch viele Menschen, die gar nicht mehr so weit gehen. Also sozusagen, ich lasse mich auch von was anderem überzeugen.
Ja, ja. Man wird mich nicht davon überzeugen, dass Menschen anderer Hautfarbe weniger wert sind, das weiß ich. Aber dem anderen zuhören und sagen, deine Argumente will ich durchaus hören. Ich will die hören, damit ich weiß, an welcher Stelle du tickst, an welcher Stelle ich mit dir ins Gespräch gehen kann. Und wenn das Gespräch nicht funktioniert, mein Gott, dann müssen wir halt zunächst erstmal was zusammen tun. Oder einen Tee trinken oder einen Balken tragen oder irgendwas, ist ja völlig wurscht. Erstmal was zusammen machen.
Ist das Problem unserer Gesellschaft jetzt, wo wir jetzt gerade heute sind, dass wir eben gar nicht mehr einander zuhören? Weil das ist ja auch in dieser neu aufgeflammten Ost-West-Debatte ja immer der Punkt gewesen. Hört uns doch endlich mal zu wenigstens. Ist das, können wir gar nicht mehr zuhören oder machen das zu wenige?
Ach, weiß ich gar nicht. Man muss schon aktiv zuhören. Das ist, denke ich, neu. Zu Zeiten, bevor es die elektronischen Medien gab, da hat man automatisch Leute getroffen, da musste man ja mit den anderen reden. Ne? Und dieses, ich muss ja mit dem anderen gar nicht reden, das ist ein Nebeneffekt der digitalen Medien aus meiner Sicht. Ne? Und deswegen müssen wir die Leute auch anders und aktiver einladen als bisher. Aber das können wir doch machen.
Sind Sie ein Idealist?
Nee, ja nicht. Ich glaube, ich bin da eher ganz pragmatisch. Ne? Also zum Beispiel haben wir so eine Einrichtung gerade aufgemacht, eine Jugendhilfeeinrichtung für die Kinder, mit denen keiner mehr was zu tun haben will. Ne? Und jetzt haben wir da mehrere so eine Kinder und ich gehe da hin und ich hatte auch ein paar Stunden Zeit, die habe ich mir bewusst genommen, um mir das da anzugucken. Und da kommt das erste Kind auf mich zu und sagt mir als erstes, ich werde mit dir nichts reden, weil du bist ein Sozialarbeiter und du siehst doch aus wie die anderen, außerdem bist du viel zu alt und es geht dich gar nichts an, wie ich heiße und. Komplette Paket. Und der hält sich an einem Elektroroller fest, also ein kleiner Kinderroller, ne? Und ich sage zu ihm, was ist das, was hast du denn da in der Hand, das interessiert mich. Und der sagt, na, das habe ich hier im Schuppen gefunden und das ist kaputt. Ich würde aber so gern damit fahren. Ich sage zu ihm, na, ich habe jetzt 4 Stunden Zeit und ich kann dir versprechen, nach den 4 Stunden, wenn du die jetzt mit mir verbringst, habe ich mindestens mit dir zusammen einen Plan gemacht, wie der Roller wieder gehen wird. Da hat er gesagt, okay, eine Viertelstunde später waren wir unterwegs zum Baumarkt, weil wir rausgefunden hatten, welches Teil wir brauchen. Und das gab es dann leider nicht. Ich musste es dann am Ende bei Amazon bestellen. Aber auch das war nach den 4 Stunden erledigt. Und er hat mir unterwegs zum Baumarkt seine gesamte Lebensgeschichte erzählt. Und es gab einfach so viele Anknüpfungspunkte, dass ich da auch hätte einziehen können mit ihm. Aber ich habe auch noch eine eigene Familie, die wollte ich dann auch noch.
Die Kraft des Redens, ja.
Ja.
Wenn wir noch mal so ein bisschen gucken auf das, was vor 35 Jahren passiert ist und so, wo wir jetzt eben stehen auch. Was können wir denn heute vielleicht auch noch lernen oder mitnehmen von dem, was da passiert ist eben mit dem Ende und am Ende der DDR?
Es gab einen riesen Demokratisierungsmoment, ne? Und das haben wir auch, denke ich, geschafft und der gesamten Bundesrepublik und ich denke auch Europa dort vorgemacht, in der DDR nämlich auf die Straße zu gehen, konsequent friedlich, konsequent offen und einfach zu sagen, so wollen wir das jetzt machen und das einfach vorzuleben in ganz wenigen kleinen Dutzenden Kreisen und uns da auch nicht zu beirren lassen und das konsequent andere Leute weder schubsen noch beleidigen noch, sondern ganz konsequent auf Augenhöhe zu agieren, weil wir selber wollen, dass uns auf Augenhöhe begegnet wird. Das können wir nur fordern, wenn wir es selber bringen. Und deswegen haben wir niemals einen Polizisten zurückgeschlagen oder irgendeinen Stadtsicherheitsmenschen oder irgendwas. Gab's einfach nicht. Und diesen Moment, Demokratie sich einzufordern, öffentlich, einfach zu sagen, in Gruppen, so wollen wir das haben, dabei konsequent gewaltfrei, das ist ein Moment, von dem können wir heute übersetzend erzählen und das auch weitervermitteln. Denke ich schon, das ist heute wieder dran, um sowas, solche neuen Orte zu schaffen. Habe ich ja nicht nur die Diakonische Einrichtung gegründet, sondern bin ja auch einer der Protagonisten für unser Forum Opposition und Widerstand, was die Robert-Havemann-Gesellschaft ja so gerne realisieren will in Berlin.
Ist immer wieder für Freiheit kämpfen oder um den Erhalt der Freiheit der Demokratie kämpfen zu anstrengend? Es ist anstrengend, man muss es machen.
Ja, also wenn man sich für etwas anstrengt, ja, ist ja meine Erfahrung, dann wird man ja gar nicht müde, sondern ganz im Gegenteil. Kraftanstrengung generiert Erfolg und aus Erfolg generiert Kraft. Und deswegen macht Anstrengen munter. Aber ich wünsche viel mehr Leuten diese Erfahrung. Ich kann es nur vormachen und anbieten, dass wir es auch zusammen machen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.